Okay, wir sprechen über die Faktoren, die die mitteleuropäische Gemeinde zu dem gemacht hat, das sie heute ist. Ich will hier gar nicht so sehr werten, obwohl das ein oder andere sicherlich gewertet werden muss. Aber manche Dinge sind einfach so, wie sie sind, aber sie haben einen Einfluss auf die Art, wie wir glauben und auf das, was wir sind als Adventisten. Die Lücke in der Alterspyramide, ihr seht, ich habe hier das Gesicht des Vaters ausgeweist. Nach dem Krieg fehlten in Deutschland, und das ist etwas, was in der Schweiz sicherlich anders war, aber in Deutschland fehlten viele Männer. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf. Ich habe sie vor kurzem gesehen. Ich meine, es waren so 1300, 1400 Männer, Adventisten, die nicht aus dem Krieg zurückgekommen sind. Oder im Leichensack zurückgekommen sind, um es anders zu sagen. Was hat das für Konsequenzen? Wir haben dadurch viele Gemeinden gehabt, in denen die aus alten Leuten, Frauen und Kindern bestanden. Hinzu kam noch ein besonderer Druck. Arbeit war etwas sehr Kostbares nach dem Krieg. Und wenn jemand dann auch noch sich einmal die Woche freinehmen wollte, dann hatte er Angst, dass er den Job nicht bekommt oder ihn verlieren würde. Nun, ich gehöre zu denen, die wissen, dass gerade die Treue in der Sabbatfrage fantastische Erfahrungen mit Gott ermöglicht. Ja, ich könnte Geschichten erzählen und ich glaube, dass die meisten von euch auch Erfahrungen erzählen könnten, wie Gott gerade, wenn wir am Sabbat treu sind, uns hilft. Vielleicht nur eine ganz kurze Anekdote, die ich auch in dem Buch Gott, Geld und Glaube erwähne. Der Harburger Gummiarbeiter Kohlhaus, hieß er, glaube ich, verlor seinen Job, als er Adventist wurde, weil er nicht mehr am Sabbat arbeiten wollte. Und er wurde so gewissermaßen in die Selbstständigkeit gezwungen. Er wurde in den Reichtum gezwungen. Er hat sich nämlich mit einer Idee für einen bestimmten Gummiverschluss für eine Säuglingsflasche selbstständig gemacht und wurde ein sehr wohlhabender Mann, der praktisch ja die Gemeinde Harburg finanziert hat. Ich weiß, wie meine Großmutter immer viel von dem Bruder Kohlhaus erzählt hat. Also, aber die meisten, die darüber nachdachten, Adventisten zu werden, oder die, die es vielleicht schon waren, sind häufig an der Stelle eingeknickt. Häufig nehme ich zurück. Bisweilen. In so und so vielen Fällen. Tatsache ist, dass aus zwei Gründen, erstens Krieg, zweitens die angespannte Wirtschaftssituation, dazu geführt hat, dass das männliche Mittelalter in vielen Gemeinden fehlte oder unterbesetzt war. Dadurch gab es eine stärkere Generationskluft. Ja, dadurch übernahmen jetzt häufig die älteren Brüder die Rollen der jüngeren Männer, die nicht da waren. Und sie mussten jetzt diese Brücke zwischen ihrem Alter und den jugendlichen Nachwachsenden ausgleichen. Nun wurde ich gebeten, etwas zu sagen über die erste, zweite, dritte Generation. Das ist natürlich relativ. Ja, wenn jemand im Jahr 1960 Adventist wird, als 30-Jähriger, dann ist die zweite Generation vielleicht die, die in den in den 70er, 80er Jahren Abitur machten. Die erste Generation der Adventisten absolut gesehen war natürlich die Generation, die ja so um die Jahrhundertwende und kurz danach reinkam. Aber wenn ich von zweiter, dritter, vierter Generation spreche, dann ist das ein relativer Begriff, der immer anfängt zu zählen, also diese Definition fängt an zu zählen, wenn eine Bekehrung und eine Entscheidung für die Gemeinde vorliegt. So, und dann die nächste Generation, die dann aufgrund der Nähe der Eltern zur Gemeinde in die Gemeinde hineinwächst. Das ist das Entscheidende. Denn nicht durch eine existenzielle Krise, durch eine intensive intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Glauben, mit der Bibel zu einer Entscheidung kommt, sondern so im warmen Fahrwasser der Eltern hineinwächst. Das ist ganz klar, dass das eine andere psychologische Grundsituation ist. Nicht? Und je weiter das in den Generationen weitergeht, zweite, also dritte, vierte Generation, desto größer ist die Gefahr, dass wir das Phänomen des Kulturadventismus haben. Ja, da ist man, weil die Freunde da sind und die Verwandten sind da und da ist es so schön mollig warm, da bin ich schon immer hingegangen und das machen wir so. Ja, also das ist nun mal ganz menschlich. Ja, und da ist es ja bekannt, dass die über 50% unserer Taufen in Mitteleuropa sind die Taufen von Adventistenkindern. Das heißt, darüber spreche ich nachher noch mal ein bisschen. Es fehlten für die junge, nachwachsende, intelligente Jugend fehlten häufig die Antworten auf ihre Fragen. Die hatten Fragen, die sie aus der Schule mitbrachten. Mehr und mehr aus dem Gymnasium. Und die Frauen und die ältere Generation hatte nicht unbedingt die Antworten auf die Fragen. Und das war eine schwierige Situation für das junge Adventistenkind. Und es gab nicht wenige, die dann anfingen, die Gemeinde zu verlassen, weil sie den Eindruck hatten, der Glaube der Väter ist vielleicht doch eher ein Glaube der Großväter oder ein Glaube für Großväter. Ja, einige verließen die Gemeinde und andere emigrierten innerlich. Das heißt, die blieben physisch da, weil vielleicht ihr Ehepartner oder ihre leiblichen Geschwister oder die Eltern in der Gemeinde waren. Aber innerlich waren sie eigentlich nicht mehr so überzeugte Adventisten, wie es ihre Eltern oder Großeltern noch waren. Ja, ob es jetzt um die Frage des Erdalters oder der Schöpfung ging oder ob es um ethische Fragen ging oder es waren viele Dinge, wo sich dann die Generation, die nachwachsende Generation eigentlich mehr und mehr entfernte. Ja, nicht in einer adventistischen Schule groß geworden, männliche Vorbilder fehlten, also das war schon schwierig. Dann kommt etwas, was wir auch berücksichtigen müssen, die Isolation der mitteleuropäischen Division. Das war eine Kriegsfolge. Nach dem Krieg wurde nicht nur Europa neu geordnet, sondern auch die Gemeinde in Europa wurde neu geordnet. Und keiner wollte mit den bösen Deutschen in einer Division sein. Deutschland war isoliert. Und so wurde die mitteleuropäische Division geschaffen, die nur aus Deutschland bestand. Erst Sitz in Berlin, dann in Darmstadt. Und das hatte Konsequenzen. Denn jetzt gab es einen geringeren Austausch von Personal und Ideen. Das ist ja eigentlich das Typische für die weltweite Adventgemeinde, dass Prediger versetzt werden, Missionare gehen hierhin, Lehrer werden ausgetauscht, Ideen, Sitten, Konferenzen. Also es war ein ständiges Gehen und Austauschen in der weltweiten Adventgemeinde, etwas, was ich immer sehr geschätzt habe. Das wurde aber durch die Division, die nur aus einem Land bestand, weniger ausgeprägt. Das verkümmerte ein wenig. Es war nicht so, dass da gar nichts stattfand, aber es war weniger als in anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, wo man ja sehr viel mehr den internationalen Austausch erlebt hat. Dann müssen wir über Martin Luther sprechen. Martin Luther hat einen großen Einfluss auf die deutsche Kultur gehabt. Nicht nur, dass er eigentlich die deutsche Sprache geschaffen hat oder die Einheit der Sprache für ein Volk. Er hat auch Standards geschaffen für das, was Kirche und was Sekte ist. Ja, sola scriptura, sola fide, sola gratia, die drei solas, also nur aus Glauben, nur die Schrift, nur aus Gnade. Mit dieser Betonung der Bibel als der alleinigen Richtschnur hat er einen Standard gesetzt. Und derjenige, der zum Beispiel einen Propheten oder eine Prophetin hat in seinen Reihen, weicht ab von dem lutherischen Standard. Ein Standard, den, auch wenn die meisten Menschen nicht mehr praktizierende Christen, Protestanten, Lutheraner sein mögen, in ja einer Art Kulturkondensat diese Ideen, diese Werte mit übernommen haben. Und Adventisten haben sich schwer getan, zuzugeben, dass sie eine Prophetin haben. Weil das so unprotestantisch war. Auf der einen Seite hat man Luther verehrt, hat Luther zu seinem Stammbaum gezählt. Auf der anderen Seite war auch Luther, ja, wie soll ich sagen, die Brücke, um mit Lutheranern ins Gespräch zu kommen, mit ihnen über Glaubensdinge zu sprechen, sie auch für die Adventbotschaft zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite saß hier auch ein Stachel. Ja, man hat sich geschämt, man neigte dazu, Ellen White eher zu verstecken. Ich muss mich immer noch an eine Begebenheit erinnern, das war in Hamburg. Ich war damals Hilfsprediger oder heute würde man sagen Praktikant in der großen Grindelberg-Gemeinde. Damals 600 Gemeindeglieder, der Verlag war da, damals hatte der Verlag noch 200 Mitarbeiter, das war eine Institution. Und die große Grindelberg-Gemeinde, die größte adventistische Gemeinde Westeuropas. So, und wir saßen zusammen, es war an einem Mittwochabend, ich glaube es war eine Gebetsstunde oder Rüstzeit für eine Evangelisation, die kommen sollte. Auf jeden Fall, wir trafen uns unten im kleinen Saal, ich sehe, ihr habt sowas hier auch. Es waren vielleicht 100, 120 Leute zusammen. Und wir dachten, wir seien alle unter uns. Aber das waren wir nicht. Wir hatten einen Gast unter uns. Das war ein katholischer Priester, ein Religionspsychologe, der gerade an einem Buch schrieb. Und der war schon in den Monaten zuvor immer wieder im Gottesdienst aufgetaucht. Und der saß jetzt unbemerkt irgendwo in der Ecke. Und dann hat irgendjemand in dieser Gruppe so richtig, ja, unschuldig vom Geist der Weissagung gesprochen und dass Ellen White gesehen hat und so weiter. Und in dem Moment sprang dieser katholische Religionspsychologe auf und rief: Was? Was habe ich da gehört? Die Siebentagsadventisten haben eine Prophetin? Und alle waren vom Schock getroffen und rutschten auf ihren Stühlen nach unten und sagten: Oh nein, jetzt hat dieser gebildete Mann unser peinliches Geheimnis gelüftet. So ungefähr fühlten sie sich. Und dann fuhr er fort und sagte: Das ist ja wunderbar. Warum lassen Sie die Welt nicht teilhaben an diesem Segen, den Gott Ihnen gegeben hat? Nun, manchmal müssen wir von einem Außenstehenden daran erinnert werden, welchen Segen Gott uns tatsächlich gegeben hat. So ist es, er hatte ja recht, der Mann. Aber so haben es nicht viele Adventisten gesehen. gerade aufgrund der Dominanz von Martin Luther mit seinen Standards in Deutschland, in Mitteleuropa, er ist eine Institution, er hat Denkmuster geprägt, Definitionen, Standards geschaffen, tun sich deutsche Adventisten schwer mit einer Prophetin. Und wenn wir aber Ellen White rausnehmen, sind wir eine andere Gemeinde. Die Folge war, dass viele Adventisten, auch leitende Adventisten, angefangen haben, Ellen White herabzustufen. Als bestenfalls eine Autorin für Erbauungsliteratur, vielleicht jemand, der mehr für Amerika und für die Vergangenheit hilfreich war, aber nicht jemand, der mit göttlicher Autorität für heute und morgen weltweit etwas zu sagen hat in der Gemeinde. Das hängt ein wenig mit Luther zusammen und diesem Druck der Öffentlichkeit, die von Luther geprägt war. Wenn wir aber Ellen White rausnehmen aus der adventistischen Identität, dann fangen wir an, lediglich eine von mehreren Gemeinden der Reformation zu sein. Dann haben wir nicht mehr diese unmittelbare, diese direkte, übernatürliche Führung durch Gott in der Gemeinde. Ja, das ist so ein bisschen so, wie als Israel am Anfang sagte, gib uns einen König, wir wollen auch so einen sichtbaren König wie die anderen haben. Ja, wir wollen nicht mehr direkt von Gott geführt werden. Wir möchten so einen stattlichen Mann da mit einer Krone an der Spitze haben, der auf dem Thron sitzt und einen Hofstaat hat und ja, Gold und Fanfaren und Pferde und was alles dazugehört. Denkt mal darüber nach. Ellen White war ein besonderes und ist ein besonderes Instrument Gottes, um diese Gemeinde zu führen. Das hat eine Auswirkung auf unser Selbstwertgefühl, auf unsere Bereitschaft, breitbeinig dazustehen und zu sagen, wir sind stolz und dankbar, siebenten Tagsadventisten zu sein. DDR-Ökumene. Die Adventgemeinde in der Deutschen Demokratischen Republik befand sich in einer besonderen Situation, in einer Notsituation. Das System, die Partei, die Ideologie, der Staat stand allen christlichen Kirchen feindlich gegenüber. Es war nicht leicht, Christ zu sein in der DDR. Und so geschah es, dass die verschiedenen christlichen Kirchen sich untereinander annäherten, dass sie mehr Gemeinschaft untereinander hatten. Etwas Wunderbares. Aber eine Folge davon war auch, okay, das ist schon der nächste Punkt. Eine Folge war, dass man die dreifache Engelsbotschaft nicht immer so deutlich verkündigen konnte. Babylon ist gefallen, gehet aus von ihr, mein Volk. Das schien kontraproduktiv und unchristlich zu sein in dieser Kesselsituation, in der man sich befand. Und so gab es eine Veränderung in der Sicht der anderen Kirchen, die besonders deutlich in der DDR zu sehen war. Also ich habe nie dort gelebt, aber ich habe mich mit einer Reihe von Adventisten unterhalten, die das erlebt haben, die dabei waren. Hinzu kam eine Isolation, wenn in der mitteleuropäischen Division schon wenig Austausch möglich war, war es in der DDR noch extremer. Ja, das war ganz selten, dass mal jemand zu einer Generalkonferenz reisen durfte oder dass irgendein Evangelist oder Missionar oder Kirchenführer in die DDR rein durfte. Das war relativ selten. Und die englische Sprache wurde in der DDR noch mehr vernachlässigt als in Deutschland. Russisch war die erste Fremdsprache. Und erstens konnte man kein Englisch und zweitens hatte man auch keine englischen Bücher. Auf diese Art und Weise entwickelte sich eine eigene Art von Adventismus made in GDR, wie man im Englischen sagt. Ja, darüber sprachen wir. Das hatte Konsequenzen und so wurde die Gemeinde in Ostdeutschland auf ihre besondere Art und Weise geprägt. Und so ist es auch verständlich, dass gerade Kräfte aus Ostdeutschland einer ACK-Mitgliedschaft, also einer Art von Ökumene, positiver gegenüberstanden als viele andere Adventisten im mitteleuropäischen Bereich oder im Rest der Welt. Ja, weil sie gesagt haben, also die Adventisten aus der DDR sagten, das sind doch unsere Freunde. Wir können doch nur gewinnen, wenn wir in Harmonie mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Und die anderen haben gesagt, Moment mal, ja, Gemeinschaft, ja, aber nicht theologisch und juristisch. Ja, wenn wir verkündigen sollen, Babylon ist gefallen und geht aus von ihr mein Volk, dann können wir nicht gleichzeitig die Kinder Gottes aus der Gemeinde der Übrigen nach Babylon hineinführen. Das passt nicht. Also das war ein Konflikt, der da entstand. Und als der ostdeutsche und der westdeutsche Verband zum norddeutschen Verband zusammengelegt wurden, bekam diese Idee der ACK-Mitgliedschaft einen Aufwind. Und das führte zu Spannungen, die bis zum heutigen Tage ja nicht gelöst sind. Sicherlich, die Motive waren positiv. Anerkennung, so können wir besser anerkannt sein, mehr mitreden, ja, viele Vergünstigungen bekommen. Aber zu welchem Preis? Darüber sollten wir nachdenken. Ja, so, und dann haben wir das Thema Steuergesetze und andere politische Faktoren. Wenn wir vergleichen, also USA und die Länder Westeuropas, ich denke hier besonders an Deutschland, da kenne ich die Steuergesetze besser. In den Steuergesetzen zeigt sich eine unterschiedliche Staatsphilosophie, wenn man so will. Oder ja, in den USA schreibt man dem Bürger eine größere Mündigkeit zu und überlässt viele der sozialen und wohltätigen Aufgaben den Einzelnen und den Kirchen. In Westeuropa werden diese Aufgaben typischerweise in höherem Maße vom Staat wahrgenommen. Dafür kassiert er mehr Steuern, um diese Aufgaben wahrzunehmen. Das heißt, es ist eine gewisse Entmündigung des Bürgers. Die Privatinitiative, die Initiative, Gutes zu tun auf der Ebene der Kirchen und der Einzelnen, wird eher verringert. Das drückt sich in den Steuergesetzen aus. In den USA, nein, fangen wir mit Deutschland an, und ich weiß nicht, noch nicht, wie es in der Schweiz ist, und vielleicht könnt ihr mir da helfen. In Deutschland war es die meisten Jahre so, dass man als Unternehmen maximal 10% von seinem Gewinn spenden kann. Butterfelder, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Maximal 10% vom Gewinn kann man spenden, steuerfrei. Ist auch hier so. Okay. Okay, also noch schwieriger, ja. Noch mehr Hürden. Okay. Und als Privatmann, der ein Einkommen hat, kann man mit Mühe 10% von seinem Gehalt spenden. Inzwischen ist es, glaube ich, etwas leichter geworden, aber bis vor einigen Jahren musste man auch da schon ziemlich akrobatisch sein, hier 5% und da 5%, um auf die 10% zu kommen. In Amerika, haltet euch fest, in Amerika kann man bei den meisten unternehmerischen Rechtsformen bis zu 50% nicht des Gewinns, des Umsatzes spenden. Okay, jetzt werden manche sagen, Moment mal, ich habe ja nur 30% Handelsspanne, wie soll denn das möglich sein? Stimmt, in vielen Bereichen ist das nicht möglich, aber es gibt durchaus Unternehmen, in denen man so viel tatsächlich abschöpfen kann, weil man einen so wahnsinnigen Gewinn macht, eine so große Spanne hat. Man kann, man muss ja nicht, man kann bis zu 50% des Umsatzes spenden, steuerbegünstigt. Das hat natürlich Konsequenzen. Wenn ich so viel Geld steuerbegünstigt für wohltätige Zwecke einsetzen kann, für kirchliche Zwecke einsetzen kann, natürlich kann ich dann so wunderschöne Universitäten und Krankenhäuser und Kirchen und so weiter bauen, Medienzentren und. Da ist viel mehr Geld da. Und durch solche Institutionen kann man viel mehr auch ja missionarisch in die Gesellschaft hineinwirken. Man wird wahrgenommen. In Mitteleuropa können wir hier nur ganz kleine Brötchen backen und haben an der Stelle einen deutlichen Nachteil gegenüber den Großkirchen etwa oder aber unseren amerikanischen Freunden. Ja, hinzu kommt die staatliche Anerkennung von Hochschulen. Die beiden großen Kirchen können ohne weiteres theologische Fakultäten an den Universitäten unterbringen oder ihre eigenen Hochschulen bauen, haben kein Problem mit der staatlichen Anerkennung. Ich weiß noch, als ich, wann war das, 1985 aus Afrika zurückkam, habe ich ein halbes Jahr, um wieder Tritt zu fassen in Europa, als Abteilungsleiter in einer Presse- und PR-Agentur gearbeitet. Wir haben, ja, wie haben wir es genannt, empfehlende Presse- und Medienmeldungen erzielt. Unter anderem haben wir den Berliner Senat, das Postministerium und den Zentralverband des Kirchenhandwerks und der Ziegelindustrie und was weiß ich alles betreut. Und unter anderem haben wir, ja, vielleicht sollte ich vorsichtig mit Namen sein, eine bekannte Versicherung betreut, die speziell ein Programm für Geistliche aller Kirchen aufgelegt hatte. Und einer meiner Redakteure, der betreute diese Versicherung. Und der stimmte dann immer mit dieser Versicherung gemeinsam, die war sehr stark evangelisch beeinflusst, diese Versicherung. Und er stimmte mit dieser Versicherung regelmäßig die Pressetexte ab, die dann rausgeschickt werden sollten. Und da stand dann immer in den Pressetexten drin, die beiden Kirchen in Deutschland. Habt ihr das auch schon mal gesehen? Die beiden Kirchen. Da wurde immer nur von den beiden Kirchen gesprochen, als wenn es nur zwei Kirchen gibt. Und da habe ich dann die Texte korrigiert und habe gesagt, nein, die beiden großen Kirchen. Es gibt noch mehr Kirchen. Ja, aber das ist ganz typisch. Die anderen werden nicht wahrgenommen. Und dieses Prinzip haben wir auch bei den Rundfunk- und Fernsehanstalten. Da gibt es den Rundfunkrat. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Aber in Deutschland, die öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden gesteuert durch einen sogenannten Rundfunkrat. Und da sind die Spitzen, die großen Gruppierungen der Gesellschaft drin vertreten. Die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die Gewerkschaft, die Gewerkschaften sind mit drin. Ich weiß nicht, was da noch mit drin ist, aber es sind so ein paar größere Gruppierungen. Und die tun natürlich alles, um eine so kleine Kirche wie die Adventisten klein zu halten. Ja, und dafür gibt es Beispiele, die könnte man bringen. Ja, und ich könnte einiges noch dazu sagen, aber das sind alles Steuergesetze und andere politische Faktoren, die in Westeuropa eine andere Adventgemeinde geschaffen haben, als sie in Amerika existiert. Das ist einfach so. Manchmal muss man es unseren amerikanischen Brüdern auch erklären, dass hier die Dinge etwas anders laufen. Ja, dann kommt natürlich die Frage der Mentalität und des Volkscharakters. Ein bisschen schwieriges Thema. Aber ich glaube, wir können sagen, dass man in Europa eher dazu neigt, konservativ zu sein, gründlicher in der Prüfung, etwas langsamer in der Annahme neuer Ideen. In Amerika genau umgekehrt. Nirgends habe ich das so erlebt, dass man auf einen neuen Trend so schnell aufspringt, so flexibel ist, sich anpasst an das Neue wie in Amerika. Das ist gut und schlecht. Das ist bewundernswert, wenn es um Anpassung, Überlebensfähigkeit geht. Das ist schlecht, wenn man manchmal ungeprüft und unkritisch auf manche Verführungen auch reinfällt. Ja, man ist hier eher gründlich und abwartend, dort eher unterhaltsam, spontan. Die beiden größten Fähigkeiten in Amerika liegen im Bereich Kommunikation und Unterhaltung und Marketing. Ja, die Amerikaner sind mehr daran interessiert, was bei ihren Aktivitäten rauskommt, der Erfolg ihrer Aktivitäten. In Deutschland neigt man dazu, und ich glaube, in der Schweiz ist es an der Stelle genau das Gleiche, wir neigen eher dazu, ja, unsere Energie und unsere Intelligenz in die Ausführung der Arbeit zu legen. Qualität, deshalb Maschinenbau oder produzierende Industrie, das ist unsere Stärke. Da wird Qualität hergestellt, Schweizer Uhren, deutsche Maschinen, Autos, das ist typisch. Die Amerikaner, Marketing, ist nicht so wichtig, was wir vermarkten. Hauptsache, wir sind erfolgreich im Vermarkten. Das wirkt sich auch auf den kirchlichen Bereich aus. Ja, und dann kommt ein gewisser europäischer Bildungsdünkel hinzu. Ja, dass wir die Amerikaner etwas belächeln, wenn es um gewisse kulturell-intellektuelle Dinge geht. Wir fühlen uns leicht überlegen. Naja, das ist ja auch nicht so ganz schwer, wenn ich daran denke, wie der Prediger meiner bisherigen Heimatgemeinde in Michigan versucht hat, uns klarzumachen, dass die Schweizer eine Walfangflotte haben. Nicht? Ja, ich weiß, vielleicht gibt es das ja. Nicht? Vielleicht gibt es eine Walfangflotte im Vierwaldstätter See oder im Genfer See. Ja, oder Austria, Australia, what's the difference? Reagan, ja, den Unterschied zwischen Österreich und Australien, nicht wahr? Also gut, das sind sicherlich die Gründe dafür. Und wenn man Kultur nicht mit Mozart und Beethoven und Goethe definiert, sondern mit Baseball, Kaugummi, McDonald's und Coca-Cola, ja, also, aber das hat eine Auswirkung auch auf die Annahme theologischer Inhalte und kirchenorganisatorischer Entscheidungen, dass man sagt, was wissen die Amerikaner schon? Ja, wenn man nicht weiß, dass die Schweizer keine Walfangflotte haben, dass man Schweiz und Schweden miteinander verwechselt oder Norwegen, können die dann in den anderen Bereichen so viel Ahnung haben? Das ist so ein bisschen so eine Einstellung. Ja, und wir haben so auch eine gewisse Institutionalisierung erlebt in Mitteleuropa, während die Amerikaner, bedingt durch ihre Mentalität, eher so auf Wachstumsdynamik, ja, Evangelisation, Taufzahlen, und neuer Rekord im zehnten Einkommen und ja, also die sind eher so marketingmäßig geprägt und wir als Europäer eher so ein bisschen statisch, ja, da müssen wir eine gute Institution mit einem schönen Gebäude erstmal hinstellen und das ist alles nicht schlecht, das ist gründlich, das hat viele Vorteile, aber es ist eben anders. Das deutsche Amerika-Bild, ja, wie sehen wir Deutschen oder wir Mitteleuropäer, ich glaube, da kann ich die Schweiz mit einbeziehen, wie sehen wir die Amerikaner? Ja, in Deutschland war es zum Beispiel sehr stark die Besatzungsperspektive. Ich erinnere mich daran, Marienhöhe, da mussten wir ja ständig durch eine amerikanische Siedlung durchgehen. Die größte übrigens in Westeuropa. Und das, was hängen blieb, war, die fuhren immer diese riesen Straßenkreuzer, die alle schrottreif waren. Ich weiß nicht, Bruderfeld, du bist auch Marienhöher, nicht? Ja, du erinnerst dich, nicht? Diese schrottreifen großen Kisten, die da rumstanden, die wir bestaunt haben auf der einen Seite. Und die Amerikaner traten in das Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit, wenn mal wieder irgendwo ein richtiges Gewaltverbrechen begangen wurde, wenn ein Amerikaner seiner Frau einen Kopf abgeschnitten hat und in der Plastiktüte mitgebracht hat oder irgend so ein Unsinn. Ja, und dann natürlich Mickey Mouse und McDonald's später und ja, das war ein bestimmtes Amerika-Bild. Das war nicht gerade geprägt von theologischer oder kirchenorganisatorischer Führerschaft. Das war die Mickey-Maus-Perspektive. Ja, und das Microsoft-Phänomen, dieses Gefühl, die Amerikaner erdrücken uns. Ja, da kommt IBM und da kommt General Motors und da kommt Coca-Cola und dann kommt der Microsoft und denen gehört die ganze Welt und die machen alles platt. Und gegen diesen Wirtschaftsimperialismus haben sich viele Mitteleuropäer gewehrt. Und ich glaube, dass ein wenig von dieser Einstellung, die zunächst vor allem von den jungen Akademikern, den Studenten getragen wurden, dass die sich auch teilweise auf die Gemeinde übertragen hat. Und dass man nicht überfremdet werden wollte von amerikanischen Ideen. Ja, also so entwickelte sich ein Ressentiment auch gegenüber der US-Führungsrolle in der Gemeinde. Und dann, wie gesagt, war es auch modern, unter den linken Studenten einen Anti-Amerikanismus zu pflegen. So, dann haben wir schließlich noch das Thema Mangel an frischem Blut. Was meine ich damit? Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Die Gemeinden in Westeuropa wachsen in erster Linie durch das Taufen von Adventistenkindern. Dadurch ist die Gefahr groß, dass ein Kulturadventismus sich verbreitet. Ja, sie sind in der Regel nicht so gründlich unterrichtet. Ach, du weißt doch schon alles, nicht? Komm, du bist bei der nächsten Taufe mit dabei. Und sie haben sich nicht existenziell mit dem Glauben so auseinandergesetzt wie manche andere, die ihren Job verloren haben wegen des Sabbats, die in ihrer Familie angefeindet werden, die genau wussten, warum sie diesen Schritt taten. Das saß viel tiefer bei diesen. Die zweite, dritte Generation hatte eine ganz andere Beziehung zum Thema Bekehrung und Gemeindezugehörigkeit. Wenn auf der anderen Seite aber viele Leute von außen reinkommen. Und ich meine, macht euch das doch mal klar. Als ich getauft wurde, das war 1964, da gab es 1,2 oder 1,3 Millionen Adventisten. Als ich meine Doktorarbeit fertig hatte über die Anfänge der Adventgemeinde, das war 1978, da gab es 3,1 Millionen Adventisten. Ich habe gestern gerade die Statistik der Generalkonferenz mir angesehen, in einem anderen Zusammenhang. Wir sind jetzt 16 Millionen Adventisten. Auch nur deshalb nicht mehr, wir dachten, wir sind mehr, weil wir ein paar sogenannte Membership Audits hatten, weil sie in einigen Divisionen angefangen haben, nochmal neu nachzuzählen und haben festgestellt, dass sie einige wohl doppelt gezählt haben und andere sogar dreifach. Ja, so hat Südamerika 300.000 Gemeindeglieder bereinigen müssen, in Anführungsstrichen. Aber die gute Nachricht ist, in Südostasien gab es vor 3 Jahren das Gleiche, da hat man auch bereinigt und danach hatten die Wachstumszahlen wie noch nie zuvor, 8,5 und 6,5% Wachstum, Nettowachstum am Ende des jeweiligen Jahres. Aber in den letzten 7 Jahren haben wir pro Jahr über 1 Million Personen getauft. Das heißt, wenn in einer, gut, vielleicht stelle ich schon 2 Generationen dar, aber wenn man in 2 Generationen, die ich verkörpere, von 1,3 Millionen auf 16 Millionen gewachsen ist. Und da haben wir ja nur die getauften Personen mitgezählt, nicht die, die Schlange stehen, um getauft zu werden und die Jugendlichen, die noch nicht getauft sind. Dann heißt das doch, dass die meisten Gemeinden dieser Welt aus Adventisten der ersten Generation bestehen. Oder? Ist das richtig? Logisch? Das können nicht alles nur die Kinder von Adventisten sein. Wenn wir das sehen, Und ich stelle gerne so die Frage bei ASI-Treffen, wer von euch ist Adventist der ersten Generation? Und ich stelle fest, diejenigen, die aktiv sind, die Motoren in der Gemeinde, die vorne weglaufen, die Initiative greifen, das sind meistens die Adventisten der ersten Generation, wo die erste Liebe noch am Brennen ist, wo die Erfahrung der Bekehrung noch frisch ist. Und wenn eine Gemeinde zum größten Teil aus solchen Leuten besteht, da ist was los. Da ist Mission auf der Tagesordnung. Da sind Impulse, da werden Fragen gestellt, da sind Herausforderungen. Da muss man sich immer wieder neu überlegen, warum bin ich Adventist? Warum tun wir das so? Warum glauben wir das? Und. Das heißt, es kommt hier eine Wachstumsdynamik rein. Das ist so eine Art Perpetuum mobile, wenn man so will. Ja, dadurch kommen neue Impulse, dadurch wächst die Gemeinde, dadurch kommen noch mehr Fremde rein. Die meisten von außen stehenden Personen, die in die Gemeinde hereinkommen, kommen, weil sie Freunde und Verwandte von frisch Getauften sind. Da ist das Feuer da, da ist die Begeisterung da. So, und wenn wir das umdrehen und sagen, wir haben jetzt fast nur noch Adventistenkinder, die getauft werden, dann haben wir eine deutliche Beruhigung in dieser Hinsicht. Ihr versteht, was ich meine. Ja, und dass die Folge ist eine bestenfalls eine Nabelschau und kein Frontkampf mehr. Entweder fängt man an, sich selbst zu zerfleischen, indem man sich polarisiert, indem man Gruppierungen bildet, ja, Fraktionen und so weiter. Und wenn man Glück hat, eine selbstverliebte Nabelschau. Das heißt, die Alternative wäre die Frontkampferfahrung. Das heißt, ja, die Gemeinde fokussiert sich auf Mission, auf Verkündigung, auf Menschen draußen erreichen. Das sind zwei völlig verschiedene Gemeinden. Ja, wenn ich mir vorstelle, eine Gemeinde in Bolivien oder in Kenia oder ja, in den Teilen der Welt, wo die Gemeinde enorm schnell wächst, da ist eine Dynamik da und eine andere Prägung. Ja, wir in Westeuropa erleben eher einen Mangel an Stimulation. Und die Folge ist letztlich eine Verkirchlichung. Ja, es werden Institutionen gebildet, es wird viel über Theologie diskutiert, ja, man setzt Programme auf und die Verkündigung, die Seelengewinnung, rückt weiter nach hinten auf der Liste der Prioritäten. Hier sind wir angefangen und hier hören wir auf. Wir sind eine prophetische Gemeinde, wir sind auf einem Weg. Wir haben einen Ursprung, der ist in der Bibel vorhergesagt. Ein göttlich vorherbestimmter, berufener Anfang. Und wir sind auf dem Weg hin zum himmlischen Jerusalem, zum ewigen Leben, zur Vereinigung mit unserem Erlöser Jesus Christus. Der Weg dorthin, so wurde es Ellen White gezeigt, ist ein relativ schmaler Weg. Nun, viele der Dinge, über die wir gesprochen haben, sind nicht unbedingt als gut oder schlecht zu werten. Manche sind einfach nur gegeben. Ja, wenn ich an die Lücke in der Alterspyramide denke. Von uns hat keiner den Krieg angezettelt. Jedenfalls nicht so im direkten Sinne. Ja. Dennoch sind wir Betroffene. Wir haben auch nicht die Steuergesetze geschaffen. Und doch sind wir betroffen davon. Also manche Dinge sind neutral, sie sind einfach so. Aber sie haben dafür gesorgt, dass sich die Adventgemeinde in Mitteleuropa zu einer anderen Gemeinde entwickelt hat. In mancherlei Hinsicht, als es in Nordamerika der Fall ist. Das wollte ich eigentlich hier verdeutlichen. Darüber hinaus laufen wir aber auch Gefahr, zu verkirchlichen, statisch zu werden, uns abzunabeln von der Entwicklung der Gemeinde im Rest der Welt. Und das ist natürlich etwas, worüber wir immer wieder nachdenken sollten. Aber wir sollten uns dann nicht fragen, wie machen es die anderen da draußen, damit wir uns ihnen angleichen, sondern wir sollten fragen, Was ist der richtige Weg? Welchen Weg hat Gott uns vorgegeben? Ich möchte abschließend nur eine Geschichte noch in eure Erinnerung rufen. Noah war der erfolgloseste Evangelist aller Zeiten. Stimmt's? Er hat 120 Jahre lang eine Rettungsbotschaft und eine Weltuntergangsbotschaft verkündigt. 120 Jahre lang. Und sein Erfolg? Pro Jahr hatte er ungefähr wie viel Taufen? Wie viel Bekehrte? Null. Nur seine eigene Familie ging rein. Und die Tiere. Hat er deshalb die Botschaft verändert? Hat er deshalb überlegt, wie kann ich die Botschaft anpassen an die Bedürfnisse der Menschen? Hat er nicht gesagt. Er hat die Botschaft verkündigt, weil die Botschaft wahr war, denn sie kam von Gott. Das Ereignis, die Flut, kam, ob sich viele bekehrt haben oder wenige. Und ich glaube, in einer solchen Situation befinden wir uns als Adventgemeinde. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, die dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen. Er hat uns nicht gesagt, dass wir einen Popularitätswettbewerb gewinnen sollen. Natürlich sollen wir das in Liebe tun, in christlicher Liebe. Er hat nicht gesagt, dass wir lieblos und dumm uns anstellen sollen. Aber dennoch, die Botschaft ist klar vorgegeben. Und das Ereignis, die Wiederkunft Christi und das Ende der Welt, werden kommen, ob wir diesen Auftrag ausführen oder nicht, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Ich danke euch für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Und ich glaube, jetzt sollten wir ein paar Minuten noch für Fragen lassen. Gibt es? Ja, vielen Dank. Und in aller Fairness, auch gegenüber denen, die das anders sehen als ich, ich unterstelle niemanden, dass er nicht das Richtige will. Nur die Frage ist, hat Gott uns vielleicht Hinweise gegeben, was der richtige Weg ist? Und ich glaube, dass wir den Inhalt der Botschaft nicht verändern sollten, dass wir aber klug im Einsatz der Methoden sein sollten. Okay, das Mikrofon ist da.
Du hast am Anfang zweimal die Stadt Basel genannt.
Ja.
Ellen White war ja hier, nicht? Und ich erinnere mich, da war vor Jahren mal
ein Predigt. Aber so alt bist du doch noch gar nicht.
Nicht an Ellen White, ach so, hier
ach so,
war.
Okay, ja, ja. Okay.
Sieh vielleicht jünger aus. Da war mal ein Prediger hier, der hat in seiner Jungpredigerzeit einen Bruder betreut, der Ellen White noch kannte, als sie hier in der Schweiz war. Und Ellen White hat damals gesagt, dass aus Basel eine Bewegung entstehen sollte, die, was weiß ich, Europa oder die ganze Welt evangelisieren soll. Wie siehst du das? Haben wir noch die Möglichkeit, aus dieser Stadt ein großes Zentrum der Evangelisation zu machen? Oder glaubst du, der Zug ist abgefahren?
Ich bin leider kein Prophet. Aber wenn ich die Tatsache bedenke, dass die Gemeinschaft den Sitz der Euro-Afrika-Division in die Schweiz gelegt hat, habe ich so ein bisschen den Eindruck, als hätte man noch nachträglich diesen Rat Ellen Whites berücksichtigt und etwas Kluges getan. Ich kann mir keinen besseren Sitz vorstellen. Ich habe eigentlich immer gewartet darauf, als ich noch jünger war, dass irgendwann die Generalkonferenz in die Schweiz verlegt wird. Um die Neutralität zu betonen, ja, auch gerade in den Zeiten des Kalten Krieges, denn Amerika wurde ja sehr, also die Generalkonferenz wurde immer sehr stark mit Amerika, der einen Großmacht, identifiziert. Und ich weiß, dass das nicht unbedingt immer von Vorteil war für unsere Missionare. Ich erinnere mich an eine Zeit, als das war 1984, 85, als ich im Dienste der Generalkonferenz in Afrika unterwegs war. Das war in vielen Ländern, herrschten Bürgerkrieg und Diktaturen. Es war nicht einfach. Und es gab verschiedene Länder, in denen ein Missionar mit einem amerikanischen Pass nicht willkommen war. Der konnte kein Visum bekommen, konnte da nicht rein. Und ich war gut dran, dass ich einen deutschen Pass hatte. Wir hatten ja das Glück, dass wir schon früh genug uns als Kolonialmacht verabschiedet haben. Und dadurch war es etwas leichter, als Deutscher irgendwo reinzukommen. Also insofern habe ich das damals erwartet, aber das hat sich nicht erfüllt. Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, dass die Schweiz so manche Vorteile hat. Nun denken wir inzwischen nicht mehr so sehr in Blöcken. Ja, durch die Europäische Union und den Zeitgeist und so weiter ist es vieles leichter geworden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so manche Initiative, manches Missionswerk hier von der Schweiz ausgehen kann und einen gewissen Vorteil hat. Die Schweizer sind gut angesehen in der Welt und sind gerne gesehen, auch in kritischen Ländern, Nordkorea meinetwegen. Und zum Teil ist das durch ADRA ja auch der Fall, nicht?
Nur noch eine Zusatzfrage. So gut sind wir auch nicht mehr angesehen. Ich denke an Steinbrück. Ich war unter...
Was denn?
An den ehemaligen Finanzminister in Deutschland.
Ja, deshalb ist er ja ehemalig.
Das abgewählt, ja. Aber es geht mir nicht so sehr um die Schweiz, es geht mir um die Stadt Basel. Nicht? Basel, der Bahnknotenpunkt der einzige. Ja.
Also Basel ist natürlich eine interessante Stadt, die so an der Schnittstelle von drei Ländern und drei Sprachgruppen liegt. Zwei. Ja. Französisch. Deutsch, die Schweiz, genau, Schweizerdeutsch, eigene Sprache. Ne? Ja. Aber du bringst mich da auf einen Punkt. Weißt du, wir haben so manches Mal den Rat Gottes ignoriert. Ich kenne eine Geschichte, ich weiß nicht, wie weit ihr die kennt, aber einer der ersten Adventisten in Südafrika oder in Afrika war ein Südafrikaner namens Peter Wessels. Ich weiß nicht, ob jemand die Geschichte kennt. Und das war ein sehr wohlhabender Mann, der war Marktführer im Bereich der Agrarmaschinen, Saatgut und so weiter, also den gesamten Landwirtschaftssektor. Und der hatte eine große Farm, eine sehr große Farm in Kimberley. Und Ellen White schrieb ihm regelmäßig Briefe und gab ihm Ratschläge, was er mit seinem Geld machen sollte und wie er mithelfen sollte, die Gemeinde aufzubauen. Der Mann war aber so ein richtiger Buhr und ließ sich nicht gerne von einer Amerikanerin sagen, was er zu tun habe und hat irgendwann aufgehört, die Briefe von Ellen White zu öffnen und zu lesen. Hat sie einfach in eine Kommode gesteckt. Das ist eine mündliche Überlieferung. Ich habe das auch noch nicht schriftlich irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, inwieweit da Dichtung und Wahrheit vermischt ist. Also nehmt das mit einem Korn Salz, cum grano salis. Eines Tages fand man auf seiner Farm in Kimberley Diamanten. Er bekam dann ein Angebot von einer Familie, De Beers, also ja, von De Beers Diamanten, ja, die Farm oder das Stück Land abzutreten. Und er tat es. Kurz darauf fand man auf diesem Grundstück, dem ehemaligen Peter Wessels Grundstück, das größte Diamantenvorkommen der Welt und aller Zeiten. Wer schon mal in Kimberley war, ich war da, hab's gesehen, ein Riesenloch, ich glaube 1,5 Kilometer im Durchmesser und dann mehrere Kilometer tief. Da hat man also für mehrere Milliarden Euro oder Franken oder Dollar Diamanten rausgeholt. Das Glück des Peter Wessels wendete sich im Laufe seines Lebens. Er verlor alles, er wurde ein armer Mann und als er aus seinem letzten Haus auszog und seine letzten paar Möbel auf einen Ochsenkarren lud, fiel eine Schublade heraus und da waren die ganzen Briefe von Ellen White. Jetzt hatte er die Zeit und die Muße, diese Briefe zu lesen. Und er fand, so wurde mir erzählt, in diesen Briefen den Rat von Ellen White damals, dass er die Farm nicht verkaufen sollte, weil Gott hier die Mittel bereitstellen würde, um ganz Afrika zu missionieren. Was hätte man mit ein paar Milliarden Euro machen können? Ja, Schulen bauen, Kirchen, Evangelisation, Weisheit, was auch immer. Ich erzähle das nur deshalb, weil es wohl mehr als einmal vorgekommen ist, dass Gott einen Plan A hatte und wir Menschen, wir Adventisten, Gemeindeglieder, nicht auf Gottes Rat gehört haben und lieber einen Plan B oder einen Plan C verwirklicht haben. Und Basel oder das Ignorieren des göttlichen Rats in Bezug auf Basel mag sehr wohl dazugehören. Ja, also, aber das ist jetzt Spekulation. Wir wissen nicht, was gewesen wäre, wenn und ja, aber etwas, worüber wir nachdenken sollten. Okay, andere Kommentare, Bruder Felder.
Danke. Ich glaube, wir haben jetzt durch dich eine Nachhilfestunde bekommen, erstmal in historischer Seite und vielleicht auch ein paar Anregungen, wo wir mal darüber nachdenken sollten. Ich möchte einfach nur sagen, worin ich gerne nachdenken möchte, ist im Grunde genommen, wie sieht unsere zukünftige adventistische Vision für die nächsten 5 Jahre aus, damit ich sie weitergeben kann. Das Zweite wäre, wie sollte in Zukunft unsere Struktur sein? Ist sie dann noch wie ein religiöser Konzern von Washington und so weiter geleitet? Oder haben wir schon hinterher einen adventistischen Weltbund mit den verschiedenen kulturellen und verschiedenartigen Adventisten? Und das Dritte wäre, wie müsste unsere zukünftige Kommunikation sein, die natürlich noch ein bisschen sehr mangelhaft ist und es muss von oben nach unten und nicht nur von unten nach oben und es muss auch von rechts nach links und ganz anders sein, denn das ist ja im Grunde genommen unser System, was wir in den zukünftigen Jahren brauchen.
Danke. Also du sprichst da 3 sehr spannende Themen an, über die wir zweifellos nachdenken, diskutieren und beten müssen. Um beim letzten Punkt anzusetzen, ja, wir leben in einer Zeit, in der sich die Kommunikation rasant schnell verändert. Das ist sowas von schnell und das Interessante ist, ich vergleiche das immer ja, mit meinem Schulweg. Als ich in meiner Kleinstadt in Bad Oldesloe zur Schule ging, da habe ich immer vor einer Schranke gestanden und nach habe ich erst die Dampflokomotive, dann die Diesellokomotive und dann die elektrische Lokomotive vorbeifahren sehen, nacheinander im Laufe der Jahre. Was Kommunikation angeht, scheint es so zu sein, dass immer ein Kommunikationsmittel zum anderen dazukommt, aber nicht die anderen wegfallen. Ja, Telefon und Handy und Internet und so weiter. Wir erleben etwas Interessantes. Das Internet revolutioniert unsere Welt in einem so enorm großen Ausmaß. Dadurch hat auch die Gemeinschaft ihr Kommunikationsmonopol verloren. Jeder Adventist ist sein eigener kleiner Rechercheur. Ja, wenn ich so sehe, was da an Nachrichten, an zum Teil Verschwörungstheorien, an irgendwelchen sensationellen Dingen per E-Mail, per Massen-E-Mail bei mir auf dem Schirm erscheint. Wenn ich sehe, was im Internet alles zugänglich ist, wenn ich selbst mal irgendwas recherchiere, das ist unglaublich. Ich glaube, dass wir als Gemeinschaft, als Gemeinde in Zukunft Seminare anbieten werden oder zumindest anbieten müssen, in denen wir unseren Geschwistern beibringen, wie ein Journalist, Quellen zu scheiden, Quellen zu bewerten. Was im Internet ist Unsinn und ich kann es vergessen? Und was im Internet ist eine interessante und wichtige Alternativinformation, die ich in den großen Medien nicht bekomme? Ja, früher war es so, dass die Gemeinschaftsleitung alles zum Thema Religion gedruckt hat und verteilt hat und die Geschwister haben es gelesen und geglaubt und akzeptiert. Diese wunderbare paradiesische Zeit ist vorbei. Heute kann jeder irgendwo, ja, und das hat eine Veränderung mit sich gebracht. Darüber müssen wir nachdenken, ist es gut, ist es schlecht, es hat gute Seiten, es hat schlechte Seiten. Die anderen Dinge, was Veränderung der Strukturen angeht, das, was ich in der Zukunft sehe und auch in einer Zukunft, die vielleicht geprägt ist durch geringeren wirtschaftlichen Wohlstand oder größere wirtschaftliche Not, und vielleicht sogar auch irgendwann durch eine Einschränkung bürgerlicher Freiheiten. Was ich sehe, ist ein verstärktes Versammeln von Adventisten in Hauskreisen. Ja, ich glaube, dass neben der existierenden Struktur immer mehr Kleingruppen existieren werden und dass diese Kleingruppen, diese Hauskreise, Bibelstundenkreise auch das Instrument einer neuen Form von Evangelisation sein werden. Ich weiß nicht, inwieweit ihr mitbekommen habt, was in Norditalien im Moment passiert. Habt ihr das gehört? Habt ihr darüber schon was gehört? Also in den Gemeinden Bergamo, da so Großraum Mailand, da war es so ähnlich wie in hier Schweiz, Deutschland auch in der Vergangenheit. Da gab es 1-2 Taufen pro Jahr pro Gemeinde. Inzwischen gibt es dort 10, 20, 30 Taufen pro Jahr in den kleinen Gemeinden. In Mailand alleine nehmen im Moment 120 Personen Bibelstunden. Die Leute kommen von sich aus und wollen Bibelstunden haben. Was ist passiert? Die Gemeinden beten jeden Sabbat nach der Sabbatschule 10 Minuten darum, dass Gott ihnen Menschen zeigen möge, die bereit sind, Bibelstunden zu nehmen. Sie nennen das Programm heißt It's Nice to be Nice. Vielleicht hast du schon mal gehört. Eine Art von Freundschaftsevangelisation. Das ist etwas, was auch in Südamerika sehr stark und sehr erfolgreich eingesetzt wird. Ich glaube, dass wir an der Stelle vieles erleben werden. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir in dieser Arbeit immer zu einer klaren Kontrastbotschaft gehen, eine Entscheidungsbotschaft, eine prophetische Botschaft haben. Ich habe das selbst erlebt. Ich meine, natürlich ist es wichtig, dass ein Mensch sich zunächst einmal Christus übergibt, bevor er dann an die anderen Themen herangeführt wird. Aber ich habe selbst erlebt in Amerika, wenn ich Bibelstunden gegeben habe, wenn ich so systematisch vorgehe, wie es eigentlich logisch ist, die Bibel, die Gottheit, der Erlösungsplan und, dann laufen mir relativ viele Leute weg. Wenn ich aber spätestens in der dritten Stunde über das Tier und das Mahlzeichen des Tieres spreche, dann werden die Augen so groß und die Leute kommen und bringen noch Freunde mit, weil sie das noch nie gehört haben und weil es überzeugend und einleuchtend ist. Ja, also wir haben eine Botschaft, das ist eine Entscheidungsbotschaft. Wir können nicht diese Botschaft ändern. Die Methoden, Hauskreis oder Freundschaftsevangelisation, mag ein anderes Thema sein. Also, ja, wir werden in einer veränderten Welt leben und die Welt wird sich immer schneller verändern. Das ist richtig. Nur die Botschaft darf sich nicht verändern. Aber sicherlich kann ich nicht auf deine Fragen hier erschöpfend eingehen. Nicht? Aber es ist wirklich interessant und was du angerissen hast, sind in der Tat wichtige Themen, über die wir nachdenken müssen. Da drüben ist jetzt eine Frage oder ein Kommentar.
Ja, nein, ich habe eine erste kleine Frage und dann noch eine andere. Also zuerst inhaltlich, Sie haben im Vortrag erwähnt, dass Luther prinzipiell also einen modernen Propheten abgelehnt hat. Wie kann man das eigentlich, woher haben Sie das? Also das ist mir neu, aber das interessiert mich. Also haben Sie da irgendwie eine feste Quelle? Hat er das selber einfach gesagt in seinen Schriften? Oder?
Zur Zeit Luthers gab es Personen, die man als Propheten bezeichnen könnte, den Thomas Münzer zum Beispiel. Er hat enorm stark gegen ihn gewettert. Ich glaube auch zu Recht. Selbst ein Andreas Bodenstein von Karlstadt, das war der Doktorvater von Martin Luther, der dann aber in vielerlei Hinsicht konsequenter war als Luther, man ist sich nicht ganz sicher, aber der möglicherweise schon so etwas Ähnliches wie eine Sabbatschule unter seinen Gläubigen eingeführt hat, der hat viele Dinge viel konsequenter umgesetzt als Luther selbst. Der wurde angefeindet von Luther. Luther hat einen Standard geschaffen und dann kamen natürlich die Bauernkriege. Eine ganz, ganz traumatische Erfahrung für Luther und für die Reformation. Denn es gab viele einfache, ungebildete Leute, viele Bauern, Handwerker, die die Befreiung vom Joch einer katholischen Kirche auch als eine Befreiung von jeder Form von Obrigkeit und Autorität verstanden. Und so zogen diese Bauern dann durchs Land und mordeten und brandschatzten und wandten sich gegen ihre Herren, ihre Fürsten, ihre Landesfürsten, die Landeigentümer. Und die Fürsten, auch in den Regionen, in den vielen Ländern in Deutschland, die noch nicht von der Reformation betroffen waren, die aber sympathisierten mit der Reformation, kamen zu Luther und sagten, ist das das, worauf du hinaus willst? Willst du eine Revolution in Deutschland? Wenn unsere Köpfe rollen, wirst du verstehen, dass wir nicht dafür sein können. Und so wurde Luther vor die Wahl gestellt. Entweder er bricht diese Volksbewegung ab, oder aber er verliert die Unterstützung der Fürsten. Und Luther entschied sich natürlich dann für die Unterstützung der Fürsten und wandte sich gegen die Bauern. Und fortan, so heißt es in der Fachliteratur, misstraute er dem einfachen Mann. Und die Reformation, die sich dann zu der sogenannten evangelisch-lutherischen Kirche entwickelte, wurde zu einer Fürsten- und Pastorenkirche. Das heißt, der einfache Mann, das Gemeindeglied, wurde praktisch entmündigt und alles geschah, alle Entscheidungen, alles geschah auf der Ebene der Pastoren und der Fürsten. Das ist ein anderes Modell, als wir als Adventisten haben, wo wir eine sehr starke Laienschaft haben, eine mündige und demokratische Strukturen und viel Mitarbeit der Gemeindeglieder und so weiter. Aus dieser Zeit und in seinen zahlreichen Schriften, in denen Luther über die Exklusivität der Heiligen Schrift als Autorität geschrieben hat, würde ich schlussfolgern, dass er gegen einen modernen Propheten war.
Also einen Propheten, der nicht in der Bibel, also weil es gibt ja die Bücher der Propheten
im Alten Testament.
Also das meine ich, weil das hat er angenommen, oder?
Ja, natürlich.
Er hat
das
alles übersetzt.
Ja. Luther hatte Probleme mit einigen Büchern der Bibel, wie dem Jakobusbrief und dem Hebräerbrief und so weiter, weil das nicht in seine Befreiungs- oder Rechtfertigungstheologie hineinpasste. Aber mit den Propheten hatte er keine Probleme in der Bibel, nur mit Propheten, die danach auftreten.
Obwohl das in der Bibel ja steht, dass welche kommen werden.
Wie bitte?
Obwohl es steht, dass in der Bibel ja steht, dass welche noch kommen sollten.
Ja, natürlich.
Aber das hat er dem Fall nicht angenommen, oder?
Also Joel zum Beispiel, denkst du, nicht? Und eure Söhne und Töchter werden Träume und Gesichter haben und so weiter.
Ja
richtig. Also das hat er, ich erinnere mich an keine Predigt oder an keine Broschüre, keinen Artikel, wo er das als eine wichtige Entwicklung in der Zukunft der Christenheit gesehen hat.
Gut, vielen Dank. Und dann noch eine andere, einfach im Hinblick jetzt auf die Zukunft, die uns erwartet. Ich meine, wie sehen Sie die derzeitige Entwicklung? Wie schnell wird das vorangehen? Wird das extrem schnell vorangehen? Ich meine, die Trennung von Kirche und Staat, wird sie bald mal aufgehoben in Amerika? Ich meine, es passieren ja unglaublich viele Dinge, politisch, mit Obama und all diese Sachen und so. Wo stehen wir? Wie sehen Sie das?
Ja, das interessiert mich. Wenn ich das genau sagen könnte, dann könnte ich viel Geld verdienen damit, glaube ich. Als Anlageberater, ich bin sehr vorsichtig geworden. Also wenn ich bedenke, in 2008 habe ich schon sehr viele bedrohliche Nachrichten gehört. Viele haben gesagt, wir werden bis spätestens 2008 den absoluten Zusammenbruch haben. Ja, dann spätestens Mitte 2009 und dann ging das so weiter. Also ich habe mich da immer ziemlich zurückgehalten. Ich sage, ja, es kann sein. Ich kann aber eins dazu sagen. Ihr wisst, dass ich ja dieses Buch Amerika mit Gewalt in den Gottesstaat geschrieben habe. Ich habe zweieinviertel Jahre dafür recherchiert. Von Mai 2005 bis, ich glaube, Juli 2007. Ich war auch vorher der Meinung, dass Christus bald kommt. Aber als ich damit fertig war, war ich davon überzeugt, dass die Wiederkunft Christi noch schneller kommen würde, als ich es bis dahin geglaubt hatte. Aufgrund der Erfüllung von Prophetie, die ich in Amerika sah und über die ich geschrieben habe. Wir haben jetzt eine Phase der Abkühlung auf dieser heißen Entwicklung durch Obama. Ja, die Frage ist, ist das jetzt eine Zeit, wo wir nochmal zur Besinnung kommen können? Oder wir wissen es natürlich nicht. Nur eins kann ich sagen, dass die Stärkung der konservativ-religiösen Kreise in Amerika weiter fortschreitet. Nur seitdem nicht mehr George Bush an der Macht ist, sind diese Entwicklungen nicht mehr so im Fokus der breiten Öffentlichkeit, der Medien und der großen Politik in Washington. Ich möchte eins zu bedenken geben. Im Jahr 2007 hat ein Volkswirt namens David Beckworth in Texas eine Arbeit veröffentlicht, eine wissenschaftliche Untersuchung, in der er die Wechselbeziehung zwischen Wirtschaftskrisen und evangelikalem Mitgliederwachstum verglichen hat, untersucht hat. Er hat speziell die Zeit von 1986 bis 2004 untersucht. Und er kam zu dem Ergebnis, und das ist hochinteressant, dass nach jedem Rezessionszyklus die Zahl der Evangelikalen in den USA um 50% gewachsen ist. Jedes Mal um 50%. Nun, die Evangelikalen, das sind vor allem die Pfingster, die Charismatiker und die Baptisten. Die Baptisten werden mehr und mehr zu einem schwachen Juniorpartner in dieser, ja, charismatisch-spiritistisch geprägten Gruppe. Da kommt eine Dynamik, die nach meiner Einschätzung eben nicht biblisch und nicht nach Gott ist. Wenn wir heute bei 100 Millionen Evangelikalen sind, gut, 2/3 davon können wir als Fundamentalisten, als aktives Element rechnen. Aber wenn dieses Prinzip, das dieser David Beckworth da entdeckt hat, universelle oder allgemeine Gültigkeit hat, dann müssten wir nach Ende dieses Rezessionszyklus, wenn wir denn je an ein Ende kommen, 50 Millionen mehr Evangelikale in Amerika haben. Das wäre dann die Hälfte der Amerikaner. Die Kirchen sind voll. Angst macht religiös. Jeden zweiten Tag entsteht eine neue Megakirche in Amerika. Auch heute noch. Eine Megakirche ist eine Kirche, in der wenigstens 2000 Menschen zum Gottesdienst kommen. Inzwischen hat man den Begriff der Gigakirche eingerichtet. Das sind Kirchen, in denen mindestens 10.000 Menschen zum Gottesdienst kommen. Die größte Gigakirche in den USA hat 49.000 Mitglieder oder Gottesdienstbesucher. Die ist in Houston, Texas. Der Prediger Joel Osteen, vielleicht schon mal gehört. Ich habe jetzt, als ich vor ein paar Monaten drüben war, Gottesdienste im Fernsehen gesehen. Das ist also wie bei uns so eine Generalkonferenzversammlung. Man sieht diese Riesenhalle. Menschen, Menschen, oder sollte ich sagen, Stecknadelköpfe über Stecknadelköpfe. Ja, das ist ein Massenphänomen und das geht weiter. Mir ist aufgefallen, dass die Auseinandersetzung zwischen den Parteigräben in den USA deutlich galliger geworden ist. Da ist mehr Gift drin, auch auf der einfachsten Ebene des Volkes. Das war nie so in der Vergangenheit. Das war viel toleranter, viel gelassener, viel demokratischer. Wenn ich sehe, was habe ich jetzt gehört, Obama hat im Moment eine Zustimmungsrate von 41% in Bezug auf die Handhabung der Wirtschaftskrise. Wir haben eine Volatilität, eine Beweglichkeit, eine Instabilität in der politischen Entwicklung weltweit, besonders in Amerika, die vieles möglich macht, was früher vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Wir haben jetzt das Erdbeben von Haiti und ich will hier jetzt keine Schwarzmalerei betreiben oder irgendwas spekulieren, aber wenn sowas in San Francisco jetzt gewesen wäre, ich weiß nicht, was dabei rausgekommen wäre. Ich weiß, dass die beiden größten Fernsehprediger in Amerika, Jerry Falwell, der inzwischen nicht mehr lebt, und Pat Robertson, die beide je einige 10 Millionen Nachfolger vor den Fernsehschirmen haben, die haben sich 2 Tage nach dem Zwischenfall von New York am 11. September 2001 haben die sich geäußert und haben das Ereignis analysiert und haben gesagt, beide in Übereinstimmung, das ist eine Strafe Gottes, weil wir so tolerant geworden sind gegenüber Abweichlern, also Homosexuellen und Lesben und Bürgerrechtsbewegungen und. Das heißt, hier zeigt sich ein gewisses Muster. Und ich glaube, das ist in Übereinstimmung mit dem, was auch Ellen White im Großen Kampf schreibt. Am Ende werden Katastrophen da sein, Krisen da sein, die Leute werden verunsichert sein, sie werden den Eindruck haben, Gott hat seine schützende Hand, seinen Segen von Amerika zurückgezogen. Und sie werden dann radikalisiert. Sie werden dann versuchen, Gott wieder besonders treu zu sein, die 10 Gebote zu halten, und dazu zählen sie den Sonntag. Das ist ein Szenario, das wir aus dem Großen Kampf kennen. Das ist etwas, was ich bisher in der politischen Realität Amerikas noch in weiterer Ferne gesehen habe. Aber in den letzten 3-4 Jahren bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass diese Entwicklung jetzt sehr viel schneller möglich ist. Ist viel Spekulation dabei, aber die Szenarien werden glaubwürdiger entlang unserer Auslegung von Prophetie Amerika betreffend. Und das ist für mich der deutlichste Indikator für den Zeitpunkt, in dem wir stehen in der Entwicklung der Geschichte. Für mich ist das charismatische Phänomen, das ja laut Offenbarung 13 auch von Amerika ausgeht, vielleicht noch deutlicher, was da im Moment passiert, wie schnell das vorangeht. Aber das ist ein Thema für sich und darüber wollte ich jetzt nicht referieren. Gibt es weitere Wortmeldungen? Da hinten sehe ich was. Die Frau, die die Olympischen Spiele erfunden hat.
Ich wollte mich nur bedanken, weil ich komme aus Rumänien. Und
kann trotzdem ein anständiger Mensch sein.
Eben. Nein, aber ich habe eben diese Entwicklung, die du jetzt beschrieben hast, die kommt jetzt allmählich auch ein bisschen rüber. Aber ich kam von Rumänien weg kurz nach der Wende und es war noch so geprägt, dass das, was in Amerika war, war doch gut, trotzdem Kommunismus. Wir kannten eben, was Kommunismus auch heißen kann. Daher Amerika war noch was Gutes für uns. Und wir haben einen anderen Adventismus gehabt, als ich nachher hier in Westeuropa entdeckt hatte. Und ich habe bis heute es gar nicht richtig verstanden, wieso es sich so entwickelt hat. Und ich bin einfach nur sehr, sehr dankbar für mich, weil es einfach eine Erleuchtung. Also ich habe es plötzlich alles verstanden und wirklich in jedem Punkt ist es genau so, wie ich es eben gesehen habe, dass es anders ist als das, was ich kannte von Rumänien.
Danke. Ich glaube, und das ist eine Herausforderung für uns.